Lieber Christian, herzlich willkommen. Freut mich, dass du wieder mal auf Jetzt TV bei uns im Live-Chat gibst. Ja, richtig schön.
Ja, ich freue mich, dass ich da bin und bin gespannt auf die Fragen und Gedanken, die wir austauschen können.
Ja, es ist auch im Chat ist noch keine Fragen, aber du hast ja schon eben in unserem Vorgespräch, in unserem Gespräch eben ein Stichwort gegeben. Also wäre es toll, wenn wieder ein Urchristentum entstehen würde. Und was verstehst du genau darunter?
Also, was ich darunter verstehe, das, was so im ersten Jahrhundert war, das ist mehr im Dunkeln. Aber was wir genauer wissen, ist von der Zeit 260 ungefähr. Damals war nicht mehr Rom, sondern Alexandria der Nabel der Welt. Vor allem der Nabel der wissenschaftlichen und religiösen Welt und auch des Handels. Also es war eigentlich das Zentrum überhaupt. Und 260 fing eine Bewegung, eine spirituelle Bewegung an, die darin bestand, dass die christlich ausgerichteten Menschen versuchten, das Christentum spirituell vollständig ernst zu nehmen, und das bestand darin, dass man Gott in sich entdecken und erfahren wollte. Nicht nur irgendwelche Rituale machen, sondern eins werden mit dem Ganzen. Und die gingen in die Wüste. Sie haben dann gedacht, dass sie sich aus der Weltwirklichkeit mehr zurückziehen müssten und sind dann in die Wüste gewandert. Und wir stellen uns so vor, weil das wird auch viel tradiert, dass das Eremiten gewesen sind, die als Einzelne da einsam in trockenen Wüstengegenden ihre Höhle oder auch ihre Lehmhütte gebaut haben. Aber das stimmt nicht ganz, weil diese Eremiten mitunter ein paar tausend oder auch schon mal 10.000 Schüler um sich hatten, die alle eine kleine Lehmhütte gebaut haben. Und 10.000 Menschen war in der damaligen Zeit eine gewaltige Größenordnung. Es war fast so, dass die Wüsten in Bereichen verstädterten. So, es war also eine wirklich breite Bewegung, und Antonius, den Namen kennt man ja vielleicht, der ist damit angefangen, aber die ist ganz schnell gewachsen. Und die von denen, die spirituell, ja, die Erleuchtung gefunden hatten und spirituell sehr weit waren, die wurden von den anderen Väter genannt. Das war nicht das biologische Alter mit gemeint, sondern diese spirituelle Reife. Und es sind sowohl die anderen Wüstenbewohner, also Mönche, fing man an, sie zu nennen, zu ihnen hingekommen und haben von ihnen gelernt, sondern auch die Leute aus der Stadt sind am Wochenende oder wenn sie Zeit hatten, dahin gewandert und haben Fragen gestellt. Zum Beispiel hat dann auch der römische Kaiser hat das auch gemacht und hatte sich aber verkleidet. Er wollte nicht, dass alle ihn da erkennen, und hat sich verkleidet. Und weil diese Menschen dann Fragen gestellt haben und die Antworten aufgeschrieben haben, wissen wir sehr viel Genaues, was die gelehrt haben. Und einer der Wüstenväter, der war außerordentlich gebildet. Gebildet heißt zum Beispiel, dass er 11 Jahre platonische Philosophie gelernt hat. 11 Jahre. Bei uns dauert ein Philosophiestudium 3 Jahre. Und die Philosophiegeschichte, was da durchzuarbeiten ist, ist ja 10.000 Mal mehr, als es damals an Stoff gab. Aber was die gelernt haben an der Platonischen Akademie, war ja nicht nur theoretische Philosophie, sondern sie haben Erleuchtung gelernt. Das ist völlig klar. Platon hat in verschiedenen Schriften ganz klar das Erleuchtete, die Art des erleuchteten Wissens beschrieben, und er hatte eine Akademie gegründet, in der Erleuchtung gelehrt wurde. Jedenfalls, Evagrios Ponticos hieß dieser Mensch, der war der gebildeteste und hat dann deswegen am meisten Schriften hinterlassen, komplette Darstellung des spirituellen Weges. Und was mich erstaunt und fasziniert hat, war, dass der Kerngedanke der Arbeit darin bestand, Gefühle vollständig auszufühlen und leidenschaftslos zu werden in Bezug darauf, ob man traurig ist, Freude hat und was weiß ich. Das heißt, dass ich das, was in meiner Arbeit, was ich von meinem Lehrer gelernt habe, als Grundprinzip zu fühlen, was da ist, und das auszuhalten, bis es ausklingt. Das war nicht nur 1.000 Jahre alt und bei Johannes Tauler und Meister Eckhart zu finden, sondern noch 1.000 Jahre älter. Das war ganz klar bei den Wüstenvätern. Da gab es zum Beispiel, aber das ist nur eine einzige Geschichte, das, was die Väter dann gelehrt haben, hatte die Form von Sprüchen. So wurden sie dann auch genannt, die Sprüche der Väter. Und da gab es eine Geschichte, dass, weiß nicht genau, wer das jetzt gewesen ist, einer hieß Päumen, ich glaube, der war das. Da kam ein Mönch zu ihm und hat ihm gesagt, hör mal, ich bin so unruhig wegen eines wütenden Gefühls und ich bin gar nicht in der Lage, mich auf das Gebet zu konzentrieren. Ich bin nicht in der Lage, mich zu konzentrieren darauf. Ist das nicht besser, dass ich dann jetzt wenigstens zu den Kranken gehe und den Kranken heile, weil das doch auch das Tun der Liebe ist? Und der Vater Päumen hat ihm gesagt, hör bloß auf damit, tu nichts, geh in deine Lehmhütte, bleibe mit dieser Wut und tu überhaupt nichts. Geh in die Hütte, bleib in der Hütte, lass die Wut so lange da sein, bis sie zu Ende, von alleine zu Ende geht. Das ist so ein Überliefer. Es gibt viele andere Beispiele dafür. Das bedeutet, der spirituelle Weg, der nicht darin besteht, Gefühle und anderes zu beobachten und den Atem zu zählen, sondern darin besteht, die Gefühle ganz auszuhalten und leidenschaftslos zu werden in Bezug auf die Impulse und in Bezug auf die Ursachen und in Bezug auf die Art der Gefühle, dass das 2.000 Jahre alt ist. Und was mich dann ganz kurz, möchte ich das noch hinzufügen, dann auch noch sehr fasziniert hat, war, dass der älteste Mensch, der erleuchtetes Sein beschrieben hat bei uns im Abendland, der hat zur selben Zeit wie in Indien der Buddha gelebt. Der war gerade 20 Jahre jünger. Zur selben Zeit, das war Parmenides in Griechenland, ein Grieche, natürlich ein Grieche, der hat vollkommen klar und eindeutig die Qualitäten des Seins beschrieben und konnte das nur beschreiben, weil er es selbst erfahren hat und mit dem, was an Schriften überliefert ist, da sind nur 5, 6 Seiten, Fragmente, aber in der ist eine ganz klare spirituelle Anleitung, eine klare Darstellung des Seins und im Unterschied zum Sein, das, was wir sehen, die Erscheinungen, in denen alles sich verändert, in denen alles sich zu bewegen scheint, in denen es ein Werden und Vergehen gibt, Tod, Geburt und Leben, und im Unterschied dazu das Sein, das völlig ungeboren, völlig beständig, unveränderlich, völlig ganz und heil, das sind so die wörtlichen Zitate, so hat er dieses Sein beschrieben. Und das hat mich schon sehr fasziniert, dass eben wir da auch zeitlich mit unserer abendländischen spirituellen Tradition hinter den Indern, jedenfalls von da ab, gut, die 3000 Jahre, 4000 Jahre Upanishaden, das Hindu-Wissen, das holen wir nicht ein. Aber zu dem Zeitpunkt, wie der Buddha Erleuchtung gefunden hat, das können wir auch. Also das haben wir auch gekonnt. So, und das ist in dem Zusammenhang mit den Christen deswegen wichtig, weil schon 250 Jahre nach unserer Zeitrechnung die christliche oder die abendländische Mystik eine Verbindung von griechisch-platonischer Mystik und den christlich-jüdischen Wissen. Ein wirkliches Zusammenfließen dieser beiden Ursprünge dargestellt hat, wie ich eben sagte, dass Evagrius Ponticus 11 Jahre platonische Philosophie und Spiritualität gelernt hat. Also das Christliche ist zusammen mit dem Griechischen zusammengewachsen, dann hinter über andere, Plotin und Dionysius, und das will ich jetzt nicht weiter. Aber das eben habe ich erst in den letzten 1,5 Jahren so entdeckt und in Zusammenhang gebracht und Zusammenhang gesehen. Und ich finde, mir jedenfalls tut es gut, so zu wissen, es ist so ein bisschen so wie in der Familienarbeit, in der Familientherapie, bei den Aufstellungen, da lernt man sehr viel darüber, dass das Verbundensein, das bewusste Verbundensein mit den eigenen Wurzeln einem mehr Kraft gibt. Und das erlebe ich so als Wirkung, erlebe ich so, indem ich so entdeckt habe, dass die Ursprünge der spirituellen Arbeit, der ernsten spirituellen Arbeit, der auf Erleuchtung ausgerichteten spirituellen Arbeit viel, viel älter ist und viel länger dauert, als wir das so allgemein von ausgehen.
Aber wie weit diese frühen Mystiker auch die gesamten Menschen, die gelebt haben, also in ihrer Umgebung oder in ihrem Volk oder wie immer, beeinflusst haben, oder was da für eine Resonanz war, da gibt es wahrscheinlich keine Aufzeichnungen drüber. Ne?
Aber wir haben eine Menge Indizien. Im Mittelalter war der Theologe, der den größten Einfluss hatte, Dionysius Areopagita hieß der. Der hat Ende des 5. Jahrhunderts geschrieben und eine vollständige Anleitung für die Erleuchtung, für die Vollkommenheit. Auf ihn geht diese Dreiteilung von Reinigung, Illuminatio, Erleuchtung, und anschließend die Realisierung der Erleuchtung. Auf ihn geht diese Dreiteilung zurück. Für ihn war Religion und Mystik eins. Und das war der meistgelesenste, der einflussreichste Theologe im kompletten Mittelalter bis hin ins 12., 13. Jahrhundert. Im 5. Jahrhundert hatten wir einen erleuchteten Papst, Gregor den Großen, der bis 1500 die theologische Autorität schlechthin war. Wenn man den, so heißt es, zitierte, war man immer auf der richtigen Seite. Das heißt, in den ganzen Jahren bis, das betrifft jetzt das erste Jahrtausend, war die komplette Philosophie bestimmt von dem Versuch, das eine zu verstehen. Die gesamte, das hat erst um 1000, kam Aristoteles, kam da in Mode, und mit Aristoteles gab es keine mystisch-spirituelle Philosophie mehr. Da gab es begann die empiristische Suche nach messbaren Dingen. Diese Einheit von Mystik, das Streben nach Erleuchtung, das wichtigste und höchste Ziel der ganzen Religiosität und des ganzen Beschäftigen mit, das war selbstverständlich, das war allgemein verbreitetes Wissen. Natürlich, je nach Bildungsstand natürlich schon, aber es hatte eine Verbreitung, eine allgemeine Anerkennung. Das ist sowas von entfernt von der Zahl von spirituell interessierten Menschen heute, es war noch 1200, war es noch so, dass im Rheinland und in Süddeutschland 40% der Frauen in spirituellen Gemeinschaften organisiert waren, nicht in den Klöstern, sondern so etwas, Beginen hießen die, so etwas, so ein Zwischenstadium zwischen weltlich lebenden Frauen und den Nonnen und Mönchen in den Klöstern. So etwas, 40%, also fast die Hälfte der Frauen hat sich entschlossen, ein spirituelles, auf Erleuchtung ausgerichtetes Leben zu führen in solchen Gemeinschaften, in solchen Häusern, die sie bauten und bewohnten. Die Spiritualität hatte damals einen Einfluss, eine Bedeutung für den Menschen, das können wir uns hier überhaupt nicht mehr vorstellen, das ist überhaupt hat mit dem, was wir heute an Spiritualität hier in unserer westlichen Welt sehen, es sind Welten, die dazwischen liegen. Es ist doch auch so, das muss uns ja auch nachdenklich machen. Um 1100 gab es die erste große Spaltung in der christlichen Kirche, und die orthodoxen Kirchen sind ja heute immer noch so, dass für sie Mystik, Vervollkommnung, Vergöttlichung des Menschen immer noch auf der Tagesordnung steht. Ich bin mir nicht sicher, mit welchem Erfolg und so. Und manches von der Kraft der spirituellen Mystik ist da, soweit ich das sehe, auch auf der Strecke geblieben. Aber in der orthodoxen Welt, also der östlichen christlichen Welt, die haben um 1000 diesen Wechsel zu Aristoteles auf die Weise nicht mitgemacht und haben ganz konsequent und bewusst wenigstens die mystischen Ziele und Erleuchtung aufrechterhalten und Teil ihres Lebens geblieben. Es ist nicht mehr so kraftvoll, wie es das früher war. Das ist es da bei Weitem nicht, bei Weitem nicht. Man weiß das, jemand hat mal geschrieben, da gab es bei den Wüstenvätern, gab es die Überlegung, ob die Menschen die Erleuchtung gefunden hätten, ob die lieber alleine leben, um in ihrer Glückseligkeit, oder ob die lieber mit den anderen zusammenleben sollten. Und es gab da die Aussage, dass es wichtiger wäre, dass sie mit den anderen zusammenleben, weil die anderen dann auch etwas davon haben, dass sie von der Energie und den, ja, den charismatischen Gaben, hieß es, auch etwas hätten. Und der das geschrieben hat, ein Theologe, hat dann angefügt, das klingt so, dass es damals so selten nicht gewesen ist, Erleuchtung zu finden, sondern mehr etwas Selbstverständliches, ne? Solchen indirekten Hinweisen kann man entdecken, dass tatsächlich Erleuchtung, zum Beispiel Augustinus, der etwas bekannter ist, im 4. Jahrhundert, über den habe ich von einem Theologen gelesen, der sagte, Augustinus habe die Auffassung vertreten, dass alle Menschen Erleuchtung finden könnten, und er hat von sich beschrieben, dass er dauerhaft in diesem erleuchteten Sein sei. Das kam diesem Theologen dermaßen unwahrscheinlich vor, dass er gemeint hat, beim Augustinus könne es sich nicht um Erleuchtung gehandelt haben. Weil wenn er schreibt, dass das alle erreichen könnten, das kann ja nicht sein. Aber natürlich kann es sein. Ich meine, ich erlebe das in meiner Arbeit auch, dass man, wenn 20 oder 10% der Retreat-Teilnehmer in 14 Tagen Erleuchtung finden, ich meine, was ist das anderes, wenn die jetzt, stellen wir uns vor, diese 200 Leute würden jetzt ein Jahr in die Wüste gehen. Wie viel hätten dann von denen Erleuchtung gefunden, wenn schon 14 Tage für 10 oder 20 ausreichen? Also, natürlich ist Erleuchtung für alle. Und wenn das Theologen von heute lesen, dann denken die nur, dass es ja unmöglich sei, ne? Aber es entspricht in Wirklichkeit, entspricht es den Erfahrungen, die man machen kann damit. Und all das, was man da so findet, es deutet alles darauf hin, wie verbreitet das war, wie sehr das normale Ziel religiösen Daseins war, dass Gott nicht irgendwo als Glaubensinhalt gesucht wurde. Und da fing man erst später mit an, zu diskutieren, was jetzt drei und was eins ist. In den ersten Jahrhunderten, im ersten Jahrtausend, ging es viel, viel mehr um die innere Realisierung und die innere Erfahrung des Göttlichen als um das Anbeten eines entfernten Etwas, dem man nicht nahe kommen kann.
Ja, und weißt du, wie das nachher passiert ist, dass quasi die Kirche so mit eingebunden wurde in die Herrschaftsstrukturen? Also es gab ja dann einen Kaiser, der auch Papst war und so weiter.
Ja, der gravierendste Einschnitt war der Beginn der Neuzeit. Und insbesondere bei uns in den deutschsprachigen Ländern, die Reformation, durch die Klöster verboten wurden in den protestantisch werdenden Ländern und wo es einen 30-jährigen Krieg gab, in dem über Glaubensinhalte gestritten wurde, wer ist jetzt protestantisch, wer ist katholisch, wer glaubt an welchen Gott. Und man hat sich 30 Jahre, also über die Dauer einer ganzen Generation, Schlachten und Kriege angezettelt, weil einzelne Länder oder nein, die Fürsten den anderen den Glauben aufzwingen wollte. Diese Zeit hat die Mystik endgültig beerdigt und es passte zur Neuzeit. In der Neuzeit hat die Mystik keinen guten Stand mehr. Ein Psychologe war das, der hat geschrieben, dass die Menschen zur Neuzeit drei Entscheidungen getroffen haben. Erstens, dass Passivität was Schlechtes ist und Aktivität was Gutes. Müßiggang ist aller Laster Anfang Und derjenige, der aktiv war und damit erfolgreich, der schien von Gott auserwählt zu sein. So haben sich alle angestrengt, möglichst viel zu tun, zu produzieren, zu machen, weil sie dadurch im Bewusstsein lebten, den anderen zeigen zu können, guck mal, mich hat Gott ausgewählt, ich werde in den Himmel kommen und bin erlöst. Das heißt, die protestantische Philosophie und Ethik passte prächtig in die Neuzeit und in den beginnenden Produktionswahn. Also erstens, dass die Passivität schlecht und Aktivität gut ist. Zweitens, dass Gefühle schlecht sind und dass das Denken gut ist. Ich denke, also bin ich, war so das Motto, das die Neuzeit eingeleitet hat. Und drittens, dass das Weibliche weniger gut und die männlichen Tugenden das eigentlich Menschliche darstellen. Und diese drei Entscheidungen, ja, da hat die Mystik keinen großen Platz mehr. Da ist ein kontemplatives Leben, passt da nicht mehr hinein. Und dass Luther dann hergegangen ist und die Klöster stillgelegt hat in allen Landteilen, wo er es konnte, hat es dann ein Übriges getan. Also, man kann auch sagen, natürlich war im ausgehenden Mittelalter, das war ja nicht das ganze Mittelalter, die Hexenverbrennung und das war ja eine Auseinandersetzung in erster Linie mit der beginnenden Medizin, der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin, die da in den Kräuterweibern und den Hexenmeistern, es wurden da ja von denen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannten, waren 30% Männer. Die Hexen sind zwar irgendwie in den Bildern mehr überliefert, also die Frauen, aber 30% der auf dem Scheiterhaufen starben, waren Männer. Hexenmeister zum Beispiel mit Vorliebe, die wurden gerne. Naja, jedenfalls im ausgehenden Mittelalter hat die Kirche sich so unmöglich gemacht, dass dann die Aufklärung das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat, und die nicht nur die Dogmatik des Religiösen beenden wollte, sondern und auch nicht nur das Religiöse an sich, sondern gleich mit das Spirituelle. Und es gibt ein schönes Buch mit einem Untertitel, warum wir die Aufklärung weiterführen müssen. Die Aufklärung weiterführen, so argumentiert da dieser Autor Harald Wallach, weiterführen würde heißen, die Spiritualität auf wissenschaftliche Grundlage stellen, die spirituellen Erfahrungen empirisch genauso untersuchen, wie andere Erfahrungen untersucht werden. Die Erfahrung des Frauseins oder des Mannseins werden untersucht und genauso kann man natürlich spirituelle Erfahrungen, die Erfahrung von Einssein, kann man genauso empirisch untersuchen und die Prozesse, die dahin führen, ebenfalls. Und die Aufklärung weiterführen würde heißen, diese zweite Seite des Menschseins. Die eine Seite ist die Welt gestalten und alles tun, und die zweite Seite ist die Kontemplation und die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und in sich immer tiefer das eigentliche Wesen und das Einssein erfahren können und suchen und finden können. Diese zweite Seite des Menschseins wurde praktisch vergessen, verloren, als unwissenschaftlich sowieso, als Privatsache, wenn überhaupt, und schließlich als hingestellt, so dass da nicht mehr viel übrig ist. Also deine Frage zu Beginn der Neuzeit ist der stärkste Einbruch gekommen. Vorher, guck mal, in der Renaissance haben die Künstler zum ersten Mal angefangen, ihre Bilder mit Heinz Müller unterschrieben, ne? Vorher gab's das nicht. Weil die Ich-Bildung, die Ich-Fixierung, man kann auch sagen, der Ich-Fetischismus überhaupt noch gar nicht gab. In der Renaissance, da war dann das Werk jetzt mit dem Autogramm, mit dem Namen. Da fing das überhaupt an. Da fing auch diese menschliche Wahn an, plötzlich ein spirituelles Gehaltensein nicht mehr nötig zu haben, sondern alles selbst machen zu können. Alles selbst in die Hand zu bekommen, alles selbst zu beherrschen, immer mehr über alles zu bestimmen zu können. Und so ist mit dieser Neuzeit, die ja mit der Renaissance langsam dann bis zum 16. Jahrhundert, die Geburtszeit der Neuzeit war ja nicht, waren ja nicht 2, 3 Jahre, sondern eher 2 Jahrhunderte, wurde das dann flächendeckend, wurde die Mystik praktisch in Randgebiete und Untergründe gedrängt. Und ja, wann haben wir die letzten großen Mystiker, Johannes vom Kreuz, Jakob Böhme, den Schuster, und dann hört es praktisch auf. Das sind 3, 4 Jahrhunderte her, dann hört es praktisch auf.
Und jetzt siehst du sag mal, mit einem christlichen Hintergrund gar keine Erwachten mehr oder keine spirituellen Lehrer mehr. Ja.
Jetzt im Augenblick ist etwas, dass ich glaube, nach allem, was, dass ich glaube, dass so um 2000, als die Satsang-Bewegung, Bewegung ist schön, so stark war, viele spirituelle Lehrer im Westen gab, dass im Augenblick in der Spiritualität, die wir haben, Erleuchtung in den Hintergrund getreten ist, weil zu viele Menschen resigniert haben, weil sie jahrelang zu Satsangs gegangen sind und sonst wohin und Erleuchtung suchten und es zuerst auch versprochen wurde, aber dann außer in sehr seltenen Ausnahmen nicht mehr wirklich oft geschieht und so dass dann inzwischen kaum noch einer von Erleuchtung spricht. Das ist mein Eindruck und auch ich habe auch versucht mit Menschen, die so die spirituelle Szene der letzten 30, 40 Jahre auch sehr bewusst miterlebt haben und beobachtet haben da wird diese Sichtweise nach dem, was ich höre, auch geteilt. Die spirituellen Lehrer, die im ersten Jahrzehnt, also 2000 bis 2010, Hunderte von Zuhörern und Teilnehmern hatten, die sitzen jetzt mit 20 oder 30 Menschen rum. Und es gibt eine größere Zahl von Menschen, die als erleuchtete Lehrer da gelten. Aber die Zahl der Leute, die um sie herum sitzen, kann man alle zusammentun und haben, sind nicht so viel wie 2003 oder 2005, ein einziges Retreat von einem wichtigen spirituellen Lehrer. Also, mir kommt es so vor, als wenn die Menschen zu wenig die Möglichkeit haben, wirklich zu erleben, wie ist es, wenn jemand Erleuchtung findet, was muss man tun, um nicht es zu machen. Es ist viel komplexer, aber das sollten eigentlich inzwischen langsam alle wissen. Es ist komplexer. Man kann es nicht tun, weil Erleuchtung geschieht, aber man kann sich dafür öffnen, man kann sehr viel dafür tun, dass man in eine Haltung von Loslassen kommt, durch das Erleuchtung dann geschehen kann. Und das, was man dafür tun kann, das ist so klar und so deutlich, wie es deutlicher nicht mehr gehen kann. Und wenn man das dann versteht und versteht, dass es Übungen gibt, die nicht die Struktur haben, ich tue etwas, um etwas zu bewirken, weil das ist die Struktur des Geistes, die durch Erleuchtung zerstört wird. Und dann macht es keinen Sinn, Übungen zu machen, die die Struktur verstärken. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich etwas tue, um etwas zu bewirken, kann ich dadurch mich nicht der Erleuchtung nähern, weil Erleuchtung bedeutet, dass diese Struktur, ich tue das und bewirke was, dass die aufhört. Also muss man Übungen machen, selbstverständlich nur solche Übungen, die nicht darin bestehen, etwas zu tun, sondern die darin bestehen, mit dem Tun aufzuhören. Das ist ganz klar. Und wenn man die Unterscheidung verstanden hat, dann sieht man auch, dass so ein allgemeiner Satz, man kann nichts tun, um Erleuchtung zu finden, sowas von blödsinnig ist. Wirklich. Und viele Menschen in Untätigkeit und Verwirrung gestürzt haben. Natürlich kann man eine Menge tun, um loslassen zu können. Den Atem loslassen, den Körper loslassen, die Anspannung im Körper loslassen, auf der Gefühlsebene in der Lage sein, Gefühle ausklingen zu lassen, so dass sie den Körper und die Seele lösen und verschwinden von alleine. Und auf der geistigen Ebene kann losgelassen werden, indem ich das Wollen erforsche, was mich bewegt, und mit dem Wollen aufhöre, mich damit auseinandersetze und immer mehr in Situationen bringe, wo ich nichts mehr will. Eben was die Wüstenväter, die Leidenschaftslosigkeit gegenüber dem Fühlen. Nicht beobachten, so dass die Gefühle nicht mehr an mich rankommen und mich nicht mehr in Bewegung bringen, sondern umgekehrt mich vom Fühlen in Bewegung bringen lassen, so lange bis es ausklingt, weil man dadurch gelöst wird. So, all das kann man wissen, kann man verstehen, dann kann man angucken, welche Übungen haben die Struktur des Geschehenlassens, und dann kommt man dahin, dass man immer mehr innerlich in einem Zustand ist, wo man nichts mehr festhält. Und dann sinkt man in die Unendlichkeit, dann beginnt ein inneres Fallen. Und man findet sich eine halbe oder ganze Stunde in der Unendlichkeit wieder.
Ja, jetzt gibt es auch im Chat schon eine Frage und hier möchte auch jemand fragen. Vielleicht sollen wir denjenigen, der fragen möchte, erstmal freischalten.
Ja, danke. Genau, ich habe dazu eine Frage. Christian, du sagst ja öfter, und ich habe es auch schon erfahren, dass das gut funktioniert. Man kann die Gefühle ausfühlen, wenn man die da sein lässt und nichts damit macht. Und das geht sogar relativ schnell. Ich habe das Problem, dass oft meine Gedanken halt dazwischen kommen, oder dass ich zu viel in Gedanken bin, in so inneren Dialogen oder Reportagen. Das passiert mir auch bei der Bewusstheitsübung, oder dass die Gedanken stören. Und da hatte ich jetzt vor ein paar Tagen die Idee, kann ich die Gedanken auch so ausdenken, wie ich die Gefühle ausfühlen kann, indem ich sie ihnen quasi nicht folge?
Nee.
Nee.
Mach mal die Augen zu, wenn du magst. Ist nur eine Einladung. Manche fühlen sich dann überfahren. Wenn ich sowas sage, ist immer nur eine Einladung. Muss man nicht. Aber du könntest Folgendes ausprobieren. Probier mal den Satz zu sagen, dass Wenn man so einen Satz sagt, dann kommt es nicht darauf an, irgendetwas so, dann kommt es darauf an, zu erforschen, was für eine innere Reaktion auf den Satz erfolgt. Es hat nichts zu tun, ob der Satz richtig oder falsch ist oder ob man ihn richtig oder falsch denkt, sondern was für eine Reaktion darauf. Das ist wichtig. Der Satz lautet, das Fühlen ist mir noch ein bisschen wichtiger als das Denken. So, sag den Satz so ganz in Ruhe und nimm wahr, was er innerlich für Reaktionen kommen.
Das Fühlen ist mir noch wichtiger als das Denken. Ja, es ist mir viel wichtiger.
Nochmal?
Das Fühlen ist mir viel wichtiger.
Ist das so? Ist das so eine innere, volle Zustimmung? Ja, 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 das stimmt. Oder wie kriege ich noch mein Mittagessen gekocht, wenn ich das Denken nicht wichtig finde?
Ich glaube, das kriege ich immer noch gekocht, das Mittagessen.
Ja, das denkst du jetzt. Was ist die innere, gefühlsmäßige Reaktion darauf?
Da ist bestimmt noch so ein Widerstand, weil ich seit Jahrzehnten in meinem Kopf gelebt habe und mich nur in meinem Kopf, in meinen Gedanken frei gefühlt habe.
Ja.
Und die Gefühle nicht da sein durften.
Ja. Eben weil da die Entscheidung war, das Denken ist so viel wichtiger, hilfreicher, so viel brauchbarer. Das war die Entscheidung, die dem zugrunde lag.
Ja.
Und das ist die Frage, dass du für dich das erforschen musst, ob du dich da wirklich umentschieden hast. Ob da innerlich wirklich, man kann das machen. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, wo viele Übungen drinstehen, auch die man alleine machen kann. Ein großes Blatt nehmen, Strich, was sagt die Seite, die fürs Fühlen eintritt und was sagt die Seite, die fürs Denken eintritt. Und alle Sätze da mal aufschreiben, was die eine Seite und die andere Seite sagt. Denn in den letzten 20 Jahren, wo ich mit so vielen Menschen arbeite und es immer jedes Mal darum geht, wie ist Veränderung möglich, habe ich mehr und mehr entdeckt, dass die Entscheidung, die dem zugrunde liegt, mehr als die Hälfte ausmacht. Sodass man fast sagen kann, wenn die Entscheidung getroffen wurde, braucht man sich um Übungen, auch um die Bewusstseinsübungen praktisch gar nicht mehr zu kümmern. Obwohl diese Übung des Geschehenlassens das dann sehr viel unterstützen. Ne? Aber jetzt gibt deine Frage noch eine andere Antwort. Man kann auch die Gedanken durch Gegenfragen zerstören. Zum Beispiel durch die Gegenfrage, woher weiß ich das eigentlich? Wieso kann ich das eigentlich behaupten? Und dann werden sich 80% der Gedanken als Vorannahmen herausstellen, die man gar nicht wirklich weiß und gar nicht wirklich sagen kann. Und je öfter einem das passiert, dass man merkt, ja, ist auch schon wieder eine Vorannahme, ein Gefühl, ah, ich habe Angst, nicht auszuhalten. Woher weiß ich das? Man hat es ja noch gar nicht erlebt. Man hat immer nur vorher ist man erschrocken zurückgewichen. Man hat noch nie die Erfahrung gemacht, ein Gefühl nicht auszuhalten. Und da merkt man, ja, es ist eine pure Annahme, es ist nur eine Vorannahme. Es ist durch nichts bewiesen. Ich kann das gar nicht wissen. Und je öfter man Gedanken als solche unbewiesenen Vorannahmen entlarvt, entdeckt. Je öfter man das tut, desto ruhiger und auch zurückhaltender wird man. in Bezug auf das Denken.
Meine Gedanken sind oft so Trivialgedanken, so als ob ich so innerlich jemandem erzähle, was ich gerade sehe. Also da geht es gar nicht um große Überzeugungen oder wichtige Dinge, sondern
Ich
um
weiß,
völlig
aber die sind da
Zufalls.
drunter.
Ach so.
Ein Analytiker, der gar nicht so spirituell ist, hat mal gesagt, dass 95% der Gedanken nur Ablenkung sind.
Ja.
So, und jetzt muss man sagen, Ablenkung wovon? Erstens von den tieferen Gefühlen und zweitens von den Gedanken, die gefährlich sind und die der Mensch gar nicht zu Ende denken will. So wie du sagst, Banalität, ein Wiederkäuen, was man erlebt hat, was man demnächst dem sagen wird, was man
Genau.
denken könnte, Probleme durchgehen, die es nie gegeben hat, aber die sein könnten. Ein völlig belangloses, darum habe ich das den Kindergartenmodus genannt, weil Kinder, die unruhig werden, die werden mit etwas beschäftigt. Ein Spiel spielen, ein Lied singen. Sowas, die werden beschäftigt. Und das macht der Erwachsene mit sich den ganzen Tag, sich beschäftigen, weil er sonst unruhig würde.
Also das ist so wie von Krishnamurti, die Unterscheidung praktische und psychische Gedanken. Oder?
Ja, aber es werden beide Gedanken, na ja, die 95%, es werden auch praktische Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ein Beispiel. Wenn jemand in Bezug auf seine Arbeit denkt, oh, es ist ein Scheißjob und das Geld, was ich verdiene, ist für den Job viel zu wenig und wie ich von meinem Vorgesetzten behandelt werde, so. Wenn er jetzt weiterdenken würde, und das sind praktische Gedanken, wenn er jetzt weiterdenken würde, käme er plötzlich vor die Notwendigkeit zu sagen, wenn ich mir das recht bedenke und mich nicht weiter selbst verraten und verkaufen will, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als zu kündigen. Ne? So würde es weitergehen. Und man kann auch empirisch dann beobachten, wie die Gedanken dann so und dann noch ein bisschen mehr und dann kommt der Gedanke, ach, man muss heute sowieso froh sein, überhaupt eine einigermaßen angemessene Arbeit gefunden zu haben. Mit dem Gedanken wird es dann abgebrochen. Oder mit einem anderen Gedanken, wer weiß, ob ich woanders wirklich was Besseres finde. Da wird dann nicht weitergedacht. Also auch praktische Gedanken, die wichtig sind, werden nicht zu Ende gedacht. Also diese ist eine andere Unterscheidung von wichtigen Gedanken und Ablenkungsgedanken.
Ja.
Krishnamurti mit den psychischen Gedanken, das sind eher die Ich-Gedanken. Und die praktischen Gedanken ist eine etwas andere Unterscheidung.
Dankeschön.
Und je mehr du dir angewöhnst zu fühlen und die Entscheidung, dass es Fühlen noch ein Stück wichtiger ist, desto weniger Energie kriegen die Gedanken. Gedanken leben von der inneren Spannung, die entsteht, wenn ich Gefühle wegdränge, und von der Spannung, dass das Leben mit dem Tod endet und man nicht weiß, wann, und deswegen beschäftigt der Mensch sich lieber mit Dingen, die er irgendwie unter Kontrolle kriegen kann, statt sich mit der Unkontrollierbarkeit des Todes zu befassen. Und das sind die Ablenkungsgedanken dann. Ah, wenn ich das und das tue, dann habe ich das und das in der Hand.
Danke dir.
Ja.
Hallo Christian.
Hallo.
Ich lese mal eine Frage aus dem Chat vor, die da schon länger steht.
Ja.
Sandy möchte wissen. Hallo Christian, ich bin mit meinen Gefühlen, die auftauchen, lieber alleine, um sie zu fühlen, bis sie abklingen. Denn die meisten Therapeuten haben damit ein Problem. Was kannst du dazu sagen?
Ja. Das ist traurig. weil die Therapeuten sollten die sein, die am ehesten mit Gefühlen arbeiten könnten. Aber dazu müssten sie ihre eigenen Gefühle gefühlt haben, weil die Therapeuten haben Angst, die Gefühle der Klienten nicht aushalten zu können. Und deswegen reden sie lieber über Gedanken und über Körperempfindungen. Das ist beides handhabbarer und ungefährlicher. Ein Gefühl ist keine Körperempfindung. Wenn man sich fragt, was jeder jetzt tun könnte, wenn er möchte, wo fühle ich das, was ich gerade fühle, dann wird er auf die Antwort kommen, so irgendwie in dem Raum um mich herum. Die Körperempfindungen sind nur Begleitphänomene. Die sind nicht das Gefühl. Und dann, wenn er dann weiterfragt und denkt, wo könnte das Gefühl eine Grenze haben, wird er merken, oh je, wenn ich wahrnehme, wo das Gefühl ist, dann geht es immer weiter. Hat keine Grenze. Das heißt, die wirkliche Wahrnehmung des Fühlens ist ganz grenzenlos. Ja, und das macht Angst. Und es macht den Therapeuten Angst. Und weil immer so der Grundgedanke ist, was soll ich damit tun? Mit etwas, was keine Grenzen hat, kann man nicht etwas tun. Man kann sich dem nur überlassen und aussetzen. Man kann sich da hineinlösen und dieses Gefühl ganz annehmen. Und dann löst sich der Körper und dann macht das Gefühl etwas mit einem. Ist also ein völlig anderes Verhältnis, als ich zum Körper haben kann. Körper, wenn da Druck im Bauch ist, dann kann ich da hinatmen, dann kann ich den Druck lösen, dann kann ich den Körper eine Bewegung machen lassen. All das kann ich mit dem Körper tun, ich kann was machen. Aber mit Gefühl? Gefühl? Ja, und deswegen ist es in der Therapie, spielt es direkt fast keine Rolle. Vor vielen, vielen Jahren hat mir ein Therapieausbilder mal gesagt, Christian, wenn du Therapie machst, frag gar nicht erst nach Gefühlen. Weil du kriegst ja sowieso keine Antwort, sondern nur eine Antwort, was jemand denkt. Ja, und dann einige Jahre später habe ich gedacht, das war jetzt kein guter Rat, weil, dass ich keine Antwort kriege, das ist ja gerade, zeigt ja gerade das Schlimme, dass der Mensch, mit dem ich da arbeite, nämlich noch nichts von seinem Fühlen versteht. Und statt da nur indirekt dann an das Fühlen kommen zu wollen, ist es viel wichtiger, dass derjenige oder diejenige sich mit diesem Fühlen und Fühlen können wirklich auseinandersetzt und sich dem stellt und dem nähert und das Fühlen einlädt ins Leben endlich. Ich erinnere an die Entscheidung der Neuzeit. Fühlen ist schlecht, Denken ist das Gute. Sefta?
Genau, ich schalte das Mikro frei. Moment.
Nochmal?
Sefta. Ja, Namaste.
Ja.
Ja. Christian, ich habe dich vor ein paar Jahren schon persönlich kennengelernt, in Silvester-Retreat.
Aha.
Und der Tag heute jetzt so spontan war, als ich deinen Namen gelesen habe, mich beschäftigt eine Frage in Bezug auf das, was du sagst und was hier in Resonanz geht. Und auch nur nicht nur jetzt, sondern Videos, Bücher und auch die Lehre, die du weitergibst und was es hier macht. Eins macht es mich traurig. Was mich überfordert ist, wenn du über Gefühle oder über Übungen oder was sprichst, da ist sogar eine Resonanz da. Aber was mich so unendlich traurig macht und teilweise ohnmächtig schon fast so, ich bin dann kurz vorm, wo ich sag, ach, ich krieg's nicht auf die Reihe, ist, dein Wille geschehe, wenn ich mich dem Leben hingebe, weil dieses Hingeben ist ein Akt des Geschehens, das was sowieso passiert, ob mit Sefta oder ohne. Das Leben durch mich geschieht, geschieht sowieso auch, wenn ihr dieser Plappermal oben was anders sagt. Und dann kommen Empfehlungen und da kommt immer der Punkt und ich komme nicht drüber hinweg. Habe ich denn eine Wahl, wenn du jetzt heute und jetzt im Moment zu mir sagst, Sefta, schau unter den Gefühlen da drunter, so, und dann denke ich mir, wie denn? Wie? Wie komme ich um diesen, habe ich, also ich, da ist wieder dieses Ich, diese Wahl. Wo ist die Hingabe oder die Wahl? Das ist immer dieser Punkt, der mich fast schon so ein bisschen verzweifeln lässt. Gerade bei deiner Lehre, weil ich bin sehr intensiv dabei. Also jetzt nicht einmal 5 Minuten was gelesen oder so. Deine Körperübungen haben sehr viel gelöst. Aber das macht mich furchtbar traurig, wenn du auch in deinen Videos darüber sprichst, weil ich immer das Gefühl habe, als wenn ich dich aufgeben müsste oder soll, weil ich dann da die Lehre dann nicht mehr weitermachen kann, nicht annehmen könnte oder kann. Das tut fast weh, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Probieren wir was aus. Mach die Augen zu. Nimm mal wahr, was du jetzt fühlst. Vielleicht hilft zuerst noch mal zweimal mit einem Seufzer auszuatmen. Ah. Mach besser einen richtigen Ton. So wie man eine Tasche abstellt, 4 Stockwerke hochgeschleppt und jetzt kann man die Tasche endlich absetzen. Ah. Ah. Jetzt immer wahr, was du fühlst, deine Stimmung. Was fühlst du gerade?
Gepäck, also es fühlt sich an wie ein Gepäck, aber innen.
Ja, was fühlst du?
Ein Gepäck, ein etwas, was wiegt. Und es fühlt sich an wie ein Gepäck, aber nicht außen ein Rucksack, sondern innen.
Wie ein Defekt, hast du gesagt?
Gepäck,
Gepäck.
ein Last.
Das ist mehr ein Bild und Gedanke. Fühlst du dich bedrückt, unter Druck?
Der
Fühlst du
Raum
dich
reicht nicht aus, als wie wenn es eng ist. Das fühle ich. Enge.
eng
Enge.
und ist in der Enge Schmerz oder was ist? Das ist das Gefühl erst. Enge ist noch eine Raumwahrnehmung, was körperlich Raummäßiges. Was für ein Gefühl ist das? Tut es weh? Die Enge, das gedrückt, bedrückt werden, ist das ein Schmerz?
Es ist ein Ziehen, aber wehtun tut's nicht.
Ein Ziehen?
Ziehen.
Ich meine jetzt nicht was
Ach
Körperliches,
so, okay.
sondern
Dann geht es so Richtung Verzweiflung.
Verzweiflung.
Ja.
So.
Und
Lass
der
den
Wunsch
Mund
nach
ein bisschen
Versöhnung.
geöffnet. Und?
Der Wunsch nach Versöhnung.
Ja, Versöhnung mit was?
wenn man es runterbricht, hat mir das Leben oder etwas was angetan. Aber ich könnte es nicht benennen.
Okay, so, jetzt bleiben wir bei der Verzweiflung. Verzweiflung ist eine Mischung von Gefühlen. Verzweiflung ist die Sehnsucht nach etwas und die Hilflosigkeit und die Empörung darüber, dass es so eng zum Beispiel ist. Die Empörung. Sehnsucht, Empörung und Hilflosigkeit. Die Sehnsucht sagt unbedingt raus, möchte ich unbedingt weiter so. Und jetzt hör mir den Gedanken auf, fühl das nur. Fühl die Verzweiflung, die Ohnmacht, Empörung und die Sehnsucht und den Schmerz, der auch drin ist. Fühl das. Lass dich davon erfassen. Und jetzt achtest du drauf, keine Gedanken mehr, wo es herkommt. Das wäre die Vergangenheit. Und keinen Gedanken daran, wo es dich hinbringen will, das wäre die Zukunft. Und wenn du jetzt nur die Verzweiflung fühlst, jetzt im Augenblick, dann bist du gegenwärtig. Und in dieser Gegenwärtigkeit der Verzweiflung kannst du bleiben. Das
Also
kann
die
verdammt.
akzeptabler, also keine, nicht diese Bedrohung. Vor ein paar Minuten war es bedrohlich, jetzt ist es akzeptabler.
Lass dich von der Verzweiflung erfassen. Lass uns noch mal einen Satz finden, den die Verzweiflung sagt. Es ist so furchtbar, Komma.
Es ist so furchtbar, Komma.
Wie geht der Satz weiter?
Ja, dass nicht alles gut sein kann. Ich glaube, ich hätte die Welt einfach gern heil oder der Kopf
Jetzt
jetzt.
bist du in Gedanken, es ist nur ein
Ja.
Bild. Du fühlst zu wenig Verzweiflung.
Ja.
Du fühlst zu wenig.
Also wenn jetzt die Verzweiflung reden könnte, würde sie sagen, ich hätte gern mehr Raum.
Ja, das stimmt. Und magst du ihr den Raum geben, auch wenn du wissen kannst, dass sich verzweifelt fühlen verdammt unangenehm ist? Willst du ihr den Raum geben oder nicht?
Also jetzt gerade im Moment ist das so eine Art Augenhöhe. Also ich kann eine Begegnung auf Augenhöhe zulassen.
Nötig wäre aber eine Begegnung der Hingabe, sich von der Verzweiflung erfassen zu lassen, dass man nicht mehr auf Augenhöhe ist.
Jetzt sagt aber die Angst, dass ich dann ertrinke.
Ja, und dann kannst du sagen, das macht nichts, dann will ich das zulassen und erleben und machen.
Ja.
Okay, also das ist der eine Weg, wo du viel mehr zum Fühlen kommen könntest. Der andere Weg betrifft deine Aussage, dass du dich dem Leben hingeben willst und geschehen lassen willst. Sich dem Leben hingeben reicht für die Erleuchtung nicht. Denn was das Leben von dir will, ist ganz klar. Das Leben will von dir, dass du dich selbst behauptest und und dich für die Selbsterhaltung einsetzt. Und das Leben weiß auch, dass das Ich mit dazugehört und sich für seine Selbsterhaltung einsetzen unter den Bedingungen des Ichs bedeutet immer auch, dass die anderen nicht so wichtig sind wie man selbst. Und es will, dass du dich für die Vermehrung einsetzt und für Macht in der Horde und Macht der Horde. Das ist, was das Leben will. Wenn du Erleuchtung willst, dann lässt du dich nicht mehr davon bestimmen, was das Leben von dir will. Das hört dann auf. Dann ist das, was du geschehen lassen willst, das jenseits dieser Weltwirklichkeit und auch jenseits dieses Lebens mit seinen inneren Trieben auf Selbsterhaltung, Vermehrung und die Arterhaltung. Und diese Ausrichtung, die zeigt sich dann an so einer Stelle, wo die Angst kommt und man sagt, ist mir egal, wenn ich jetzt sterben sollte, dann sterbe ich. Das will das Leben nämlich nicht. Das Leben will, dass du Selbsterhaltung verfolgst, egal was passiert, und dass du dem Tod so weit aus dem Weg gehst, wie es eben gerade geht. Das ist, was das Leben will. Und deine Entscheidung ist, dich darüber hinaus zu begeben. Dann bist du jenseits dieses biologischen, welt- und erdbezogenen Lebens. Und dann werden die inneren Prioritäten und Werte neu verteilt. Und dann hat man eine Chance, Erleuchtung zu finden.
Vielleicht ist es auch nur ein Weg, hier erwachsen zu werden.
Ein Weg, nochmal?
Erwachsen zu werden.
Erleuchtung zu finden?
Nein, weg von der Erleuchtung. Wenn ich jetzt im Alltag und hier und jetzt um dieses biologische Körper, Geist, System, Verstand,
ja. Ich glaube tatsächlich, dass eigentlich zum Erwachsenwerden Erleuchtung gehört. Weil vorher ist der Mensch so wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind oder auch noch ein größeres Kind, das will einfach wachsen und stärker werden. Und dann will es auch stärker werden als der große Bruder und ist davon bestrebt. Und freut sich daran, etwas Neues zu können und über die Dinge zu beherrschen, bis hin zum Führerschein. Da ist man ja auch erwachsen. Ne? Freuen, was zu können, was jetzt zu können, was man vom halben Jahr noch nicht gekonnt hat. Das macht so eine Bewegung nach vorne, eine Bewegung drüber hinaus, eine Bewegung zum mehr können, mehr wachsen, größer werden. So, und das behält der Mensch als Erwachsener einfach bei. Obwohl er jetzt sagen könnte, ja, das Kind sein, da war das angemessen, aber jetzt nicht mehr. Und dann fängt er an, ichlos zu werden. Dann sagt er, ich will nicht mehr über andere triumphieren. Ich will nicht mehr besser werden, als ich bin. Ich will nicht mehr größer werden. Ich will auch nicht besser dastehen als die anderen. Ich will das alles nicht mehr. Das gehört zum Kindsein. Ich bin jetzt erwachsen, ich habe das nicht mehr nötig, ich brauche das nicht mehr. Ja, dann fängt das eigentliche Leben an und dann kann man sich mit dem Tod auseinandersetzen und dann kann man Erleuchtung finden.
Danke.
Ja.
Christian, ich hätte eine Frage.
Ja.
Was mich immer wieder beschäftigt ist, was ist mit der Erleuchtung nach dem Tod, nach dem physischen Tod?
Glaubst du wirklich, ich könnte was dazu sagen?
Nein, ich habe dich auch schon mal gefragt, aber ich dachte, vielleicht kommt jetzt ja was anderes.
Nee.
Nee.
Wir machen ja die Erfahrung, dass man vollständig in die Gegenwärtigkeit kommt. Und in dieser Gegenwärtigkeit hört die Zeit auf. Das ist ganz klar. Das weißt du, das kennst du, das erfährst du, dass der Augenblick nicht aufhört. Das sind keine Gedanken mehr. Gedanken können, nein, die können nicht nur, die begrenzen alles. Gedanken müssen begrenzen. Wenn ich einen Gedanken habe, ach, hier ist ein Glas, dann begrenze ich das Glas von der Umgebung. Dann weiß ich, in das Glas kann das Wasser rein und daneben nicht. Ich kann nicht denken, ohne Grenzen zu ziehen. Definieren heißt, Finis heißt das Ende, die Grenze, heißt Grenzen ziehen. Wenn ich jetzt ohne jeden Gedanken, Erleuchtung heißt, keinen Gedanken mehr zu haben, die Gegenwärtigkeit erfahre, wird keine Grenze mehr gezogen. Und diese Gegenwärtigkeit ist Ewigkeit. Ewigkeit ist jenseits der Zeit. Und es ist ein Augenblick, der nicht aufhört. Wenn wir jetzt sterben und in die Ewigkeit eingehen, bedeutet das nichts anderes, als dass wir sterben und vollständig in diese jenseitige, jenseits von der Zeit seiende Gegenwärtigkeit kommen. Diese Gegenwärtigkeit dauert nicht einen Tag, oder 2 Tage oder 1000 Jahre, weil es überhaupt nicht dauert. Obwohl wir die Gegenwärtigkeit erfahren können durch Erleuchtung, können wir keine Vorstellung haben, wie wir in diese Ewigkeit, in diese Gegenwärtigkeit eingehen, wenn wir sterben. Wenn wir jetzt die Frage stellen, dauert das einen Augenblick, dann kann die Frage keine Antwort finden, weil die Antwort ist sie, nein, es dauert gar keine Zeit. Wir wollen eigentlich immer wissen, wie wird die Zeit verlaufen, wenn wir sterben? Wie sollen wir die Zeit füllen? Aber es gibt dann keine Zeit. Und das wissen wir nicht. Da haben wir null Vorstellung darüber, was da sein wird. Wenn wir eine Vorstellung hätten, hätten wir Gedanken darüber. Aber die können wir nicht machen. Völlig unmöglich. Gedanken kann nur durch etwas Begrenztes. So, und deswegen halte ich es für ausgeschlossen, dass irgendjemand irgendeine Aussage darüber treffen kann. Es gehört zu unserem Menschsein und zum Abenteuer des Menschseins, dass wir uns auf dieses Abenteuer dadurch vorbereiten können, dass wir die Gegenwärtigkeit im Leben finden. Und dann es als ein Abenteuer, das wir nicht kennen, uns darauf einlassen können.
Okay, danke.
Ja.
Ich würde noch eine Frage aus dem Chat vorlesen.
Ja.
Die Sabine möchte wissen: Hallo, was ist der Unterschied zu Menschen, die mit Engeln und Plejaden und so weiter verbunden sind? Sind diese Menschen erleuchtet?
Nein. Nein, es ist ja ganz klar. Erleuchtet sein heißt, dass der Verstand still ist. Da gibt's keine Unterhaltung mit nix und niemand. Um mit anderen Energien Kontakte aufzunehmen, das ist eine völlig andere Ebene. Erleuchtet sein hat zu tun mit der Kraft des stillen Verstandes, mit der Erfahrung von Unendlichkeit und diese Unendlichkeit, die nur erfahren werden kann, wenn der Verstand komplett still ist. Jetzt kann jemand, der erleuchtet ist, sich mit Engeln unterhalten, wenn er das möchte. Aber das hat nicht mit seinem Erleuchtetsein zu tun. Jemand, der erleuchtet ist, kann Tennis spielen. Jemand, der nicht erleuchtet ist, kann auch Tennis spielen. Vielleicht ist das Spiel ein bisschen verändert, vielleicht aber weniger gut, was weiß man. Jedenfalls ist das eine völlig andere Ebene. Haben nichts miteinander zu tun. Es gibt da eine Stelle, wo Ramana gefragt wurde, ob er glaubt, dass Jesus die Wunder, die ihm zugeschrieben wurden, auch wirklich gemacht hat. Und Ramanas Antwort war sehr klar. Er sagte: Zunächst ist es so, dass ich nicht glaube, dass er die gemacht hat. Und wenn er sie doch gemacht hat, dann hat er sie nicht bewusst und willentlich gemacht. Denn der Erleuchtete macht dem anderen Menschen deutlich, dass alles in ihm enthalten ist und er nichts Besonderes tut und Besonderes kann, sodass der Mensch anfängt, erleuchtet sein, in seinem Inneren zu suchen und niemals auf den Gedanken kommt, dass der Erleuchtete irgendetwas könne, was er selbst nicht kann. Also der Erleuchtete nimmt es auch gar nicht wichtig. Es sind zwei verschiedene Dinge, die auch nebeneinander existieren können. Jemand kann seine Konversation mit Engeln intensivieren wollen und auf der anderen Seite Erleuchtung finden wollen. Zwei verschiedene Dinge haben nichts miteinander zu tun. Außer diese Idee, ich spreche mit Engeln, die auch wieder Personen sind, womöglich andere Ichs. Diese Denke könnte das Denken der Ichhaftigkeit verstärken und dadurch der Erleuchtung im Wege stehen. Aber das muss es ja nicht. Gut. Ja. Ja. Mach noch mal die Augen zu. Nimm zuerst den Körper wahr. Der Körper ist die Tür zur Seele. Und wenn da im Körper Anspannung ist, dann kannst du, wenn es gut läuft, Anspannung loslassen. Du kannst dem Körper erlauben, fünfmal so viel sich zu lösen, wie er schon gelöst ist. Ha. Ha. Und jetzt nimm wahr, was du fühlst, und vielleicht ist das, was du fühlst, zunächst nur Ruhe oder Unruhe. Dann gib dem Raum. Und dann öffne den Mund, weil der Körper dann leichter den Atem so ändern kann. Hab das Gefühl, dass es dich atmet und nicht, dass du atmest. Und jetzt gib dem Gefühl den ganzen inneren Raum und lass dich von dem Gefühl, egal ob es Ruhe ist, Unruhe, oder frag dich, was für ein Gefühl in der Ruhe oder Unruhe ist, lass dich von dem Gefühl erfassen. Lass dich erfassen und lass ganz los. Und dann lass das Loslassen noch weitergehen. Dann beginnst du in das, was du fühlst, hineinzusinken. Gerade wenn zu viel Gedanken sind, kannst du das, was du fühlst, einen Satz sagen lassen. Und dieser Satz hilft, dass Gedanken stiller werden. Währenddessen, und dafür war das Experiment vielleicht auch gut, gibt's immer wieder etwas, was dich wegziehen will vom Fühlen. einerseits in solche Gedanken, wo kommt das Gefühl her? Dann in irgendwelche Gedanken, wie Stefan vorhin sagte, das können Banalitäten sein. Und es versucht dich immer wieder zu Impulsen zu ziehen. Denn das, was du fühlst, ist gegenwärtig. Der Impuls, der aus dem Gefühl kommt, ist natürlich nicht gegenwärtig. Der Impuls will ja etwas bewirken, was jetzt nicht da ist. Wenn ich ärgerlich bin, dann sage ich vielleicht, geh weg, das ist der Impuls. Der Impuls will, dass jemand etwas tut, was jetzt noch nicht ist. Jeder Impuls muss in der Zeit sein. Da ist nur diese Schmale dazwischen, nämlich das Gefühl. Zur einen Seite die Ursachen, traurig darüber, dass ich freue mich, weil das und das passiert ist. Oder zukünftig, ich freue mich auf das, was passieren wird. Vergangenheit und Zukunft. Und was wir zu tun haben, ist die Vergangenheit abschneiden und die Zukunft abschneiden. Und dann bleibt dazwischen dieser schmale Grat von Gegenwärtigkeit des Fühlens. Und das ist, wo wir uns aufzuhalten haben. Und das ist nicht einfach eine technische Angelegenheit, das ist eine innere Entscheidung und eine persönliche Haltung. Die Haltung von Hingabe, die Haltung der Bereitschaft, Kontrolle aufgeben zu wollen, die Entscheidung und die Haltung, sich dem zu überlassen, was da ist. Das ist das Entscheidende. Wenn solche Haltungen sich entwickeln, dann kann die Technik, dann kann das, was an technischen Sachen da ist, dann kann sich das entfalten. Gut, dann kommen wir für heute langsam zum Ende.
Ja, lieber Christian, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Fragen sind heute ein bisschen später erst gekommen, darum sind noch, ja, aber war halt so.
Ja. Ja.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit.
Ja, dir auch.
Danke.